Liebe Gemeinde, Hauptsache Gesundheit, denn das ist das Wichtigste. So hört man es oft, wenn sich Menschen zum Geburtstag gratulieren. Ich verstehe, dass viele so reden. Gesundheit ist ein hohes Gut. Und hoffentlich folgt darauf auch ein von Herzen kommendes Gott sei Gedank. Und nicht toi, toi, toi. Denn das ist ein Gebet zum Teufel. Und nicht dem Teufel, sondern Gott gehört alle Ehre. Es gibt jedoch auch viele Menschen unter uns, in unserem Bekanntenkreis, in unserer Gemeinde, vielleicht gehören wir selber dazu, die nicht gesund sind. Sie tragen irgendwelche Leiden mit sich herum. Mancher kann darüber reden, andere schweigen darüber und tragen es still für sich. Andere schweben vielleicht im Ungewissen, was wird die Untersuchung bringen? Wie wird der Befund ausfallen? Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, der singe Loblieder? So haben wir es vorhin von Jakobus in der Epistel gehört. Und das ist ein Wort für Gesunde und für Kranke. Es ist gut und ich finde das ungeheuer tröstlich, dass die Bibel auch Worte für Kranke hat. Sie klammert das Thema Krankheit nicht aus. Leiden gehört mit hinein in unseren Glauben. Und wir brauchen auch nicht peinlich darüber zu schweigen, denn das kann dann wirklich zur Pein werden. In vielen Religionen werden Kranke und Leidende einfach so beiseite geschoben. Sie werden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Man will sie nicht sehen. Sie gelten als von den Göttern Gestrafte. Freilich fällt uns der Umgang mit Kranken auch nicht immer leicht. Wir überlassen sie gerne denen, die sich berufsmäßig um sie kümmern. Den Ärzten, den Pflegern, den Schwestern. So soll und braucht es allerdings nicht zu sein, sagt Jakobus. Gott sei es gedankt, dass es sie gibt, die Ärzte, die Schwestern, die Pflegedienste, die Apotheken. Die Bibel schätzt das hoch ein. Jakobus macht uns aber noch auf etwas anderes, ja ganz Wichtiges aufmerksam. Auf Notwendiges, ja Notwendendes, das weithin in Vergessenheit zu geraten droht. Seitdem Jesus unter uns gelitten hat, dürfen wir auch den bösen Tagen ins Gesicht schauen. Leidet jemand unter euch, der bete, und ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ihr Lieben, das ist kein billiger Trost. Das ist ein wirklich praktischer und sinnvoller Rat. Es ist oft ungemein hilfreich, über seine Probleme mit einem anderen Menschen zu reden. Und wer darüber auch mit Gott ins Gespräch kommt, der ist dem Heil sehr nah. Leidet unter euch jemand, der bete. Ihr Lieben, auch Klagen ist erlaubt. Die Psalmen sind ja voll davon. Wir haben vorhin einen Psalm gebetet. Die Psalmen, das Gebetbuch der Bibel, ist überhaupt eine große Hilfe, wenn es ums Beten geht, um unser Gespräch mit Gott. Die Psalmen, die erzählen von leidenden Menschen, die vor Gott ihr Herz ausschütten, die klagen, die zweifeln, die weinen. Sie erzählen aber auch von Menschen, die gelernt haben, vor Gott Stille zu halten. Von Menschen, die erfahren durften, dass sich die Dinge in ihrem Leben plötzlich gewendet haben. Manches haben sie ganz neue Sehen gelernt. Ja, wo kann man ungenierter klagen und sich freuen als zu Hause? Und wer zu Gott Vater sagt, wer bei ihm zu Hause ist, der kann seine Freude und er kann seine Klage und er kann auch sein Leid ihm bringen, ihm sagen. Nicht als letzte Möglichkeit, wenn alles andere versagt, sondern als erste Adresse. Für uns Christen sollte Christus immer die erste Adresse sein. Ist jemand krank unter euch, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. So lesen wir weiter. Wisst ihr, Herr Pfarrer, beten kann ich auch für mich allein. Dazu brauche ich weder Gottesdienst noch andere Christen. Ich gehe lieber ins stille Kämmerlein. Ihr Lieben, so wichtig es ist, dass man persönlich im Gespräch mit Gott ist, und so falsch ist es, daraus einen Gegensatz oder gar eine Alternative zum gemeinsamen Gebet zu machen. Gerade dann, wenn ich geistlich, seelisch oder körperlich Not leide, wenn ich ausgebrannt bin, wenn ich krank bin, dann brauche ich die Gemeinschaft mit anderen. Dann brauche ich auch das gemeinsame Gebet, das mitgetragen werden und auch das durchgetragen werden. Und nicht zuletzt liegt auf dem gemeinsamen Gebet ja auch eine große Verheißung. Wo zwei im Gebet eins werden, da will ich handeln, spricht Christus. Und das alles hat wohl Jakobus im Blick, wenn er an die wichtige Anweisung, wenn er die wichtige Anweisung gibt, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Damit sind nicht die über 90-Jährigen gemeint. Und dabei geht es auch nicht um eine erste Hilfe oder gar eine letzte Übung, sondern es geht um die Einladung des Kranken an geistlich erfahrene Gemeindeglieder zum gemeinsamen Gebet. Kommt doch mal bei mir vorbei, betet mit mir, betet für mich und betet über mich. Jemand sprach in diesem Zusammenhang von stärkender Fürbitte. Leider wird diese Art des Krankenbesuches selten gewünscht. Vielleicht ist es auch ein Stück Unwissenheit, die ihren Grund mit darin hat, dass dieses Thema in der Verkündigung unserer Kirche seit oder über so lange Zeit vernachlässigt wurde. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Eine Frau ist krank, so krank, dass sie das Bett nicht mehr verlassen kann. Oft liegt sie viele Stunden allein in ihrem Zimmer. Und da wird sie von einer Freundin besucht. Sie bringt ihr Blumen mit, die sie so gerne hat. Und sie hört ihr zu und gibt ihr auch die Gelegenheit, ihre Einsamkeit, ihre Traurigkeit und alles, was sie so belastet, einfach auszusprechen. Und bevor sie geht, betet sie noch mit ihr. Und dann holt sie ein kleines Ölfläschchen aus der Tasche, zeigt es ihr, öffnet es. Und dann fragt sie, ob sie sie mit Öl erfrischen, salben dürfen. Und auf ihre verwunderte Zustimmung hin gießt sie ein wenig Öl auf die Finger und streicht damit der Kranken über die Stirn. Macht ein Kreuz und sagt dabei, Gott sei mit dir, er segne dich und er behüte dich. Und das hat die Kranke erfreut, das hat sie getröstet, das hat sie gestärkt. Die Salbung kranker Menschen, das ist eine uralte christliche Handlung. Sie dient dazu, den oder die Kranken zu stärken und ihren Blick auf Gottes Hilfe zu richten. Das soll gewiss machen, dass Gottes heilende Kraft da ist für diese Person, ganz persönlich da ist und zur Verfügung steht. In der katholischen Kirche wurde dieser Brauch über Jahrhunderte bewahrt. Dabei wurde dieser Brauch eine Zeit lang zur letzten Übung. Das haben wir vielleicht auch schon gehört. Das bedeutet, ich bekomme sie kurz bevor ich sterbe. Und wenn ein Priester mit der Mühe kam, dann war klar, dass er oder die Kranke bald sterben muss. In den letzten Jahren setzte aber dazu wieder eine Gegenbewegung in der katholischen Kirche ein, welche die Krankensalbung wieder als Stärkung und Ermutigung von kranken Menschen sieht. Und ich denke, auch unter uns evangelischen Christen gibt es auf diesem Gebiet sicher so manches Unverständnis und auch manche Fehlentwicklungen. Ich möchte uns heute einfach Mut machen, dass wir das wieder zu nutzen, dass wir füreinander und miteinander beten, wenn wir krank sind. Sicher gibt es auch in Wildenau die Möglichkeit, dass Kranke oder ihre Angehörige einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester ihres Vertrauens anrufen oder ansprechen dürfen und sie dann zu ihm kommen und für sie und über sie beten. Damit wir das richtig verstehen, was es mit Gebet und Salbung auf sich hat, dazu kann uns der Text heute weiterhelfen, wenn wir lesen, das Gebet des Glaubens soll dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Hier geht es neben dem Kranken um drei Dinge. Hier geht es ums Gebet, hier geht es um den Glauben und hier geht es ums Helfen und Aufrichten. Sehen wir uns an, was das Helfen und Aufrichten bedeutet. Im Idealfall heißt das natürlich, dass der Kranke gesund wird. Ohne Zweifel, dafür gibt es viele Beispiele, dass Menschen, über denen gebetet wurde im Namen Jesu, dass die auch gesund geworden sind. Der Herr wird sie aufrichten, heißt es. Aufrichten kann aber auch heißen, dass derjenige die Kraft bekommt, seine Krankheit anzunehmen und mit ihr zu leben. Ich möchte das mal an zwei Beispielen aus heutiger Zeit etwas verdeutlichen. Da war eine krebskranke Ärztin und die fragte ihre Seelsorgerin, ja, sagen Sie mal, ist mein Leib eine Strafe dafür, dass ich oft meinen Kopf durchgesetzt habe und gar nicht so oft nach Gott gefragt haben. Die Seelsorgerin antwortet ihr, kommen Sie, das wollen wir jetzt einfach Jesus sagen, dass sie das so umtreibt, dass sie das so beschäftigt. Denn was wir ihn als Schuld bekennen, das vergibt er. Aber dann verschwenden wir keinen Gedanken mehr an Strafe. Und nach einem Beichtgespräch und der Lossprechung von ihrer Schuld sagte die Schwerkranke, jetzt will ich mein Leiden tragen in der Verbundenheit mit Jesus, der auch gelitten hat. Dadurch ist die Kranke zwar äußerlich nicht gesund, aber innerlich im Herzen gesund geworden, hat sie Frieden mit Gott bekommen. Ich kannte mal eine Frau, eine ganz treue Beterin. Mittlerweile ist sie bei ihrem Herrn, ist sie vom Glauben zum Schauen gekommen. Über 25 Jahre musste sie mit Schmerzen leben. Viele in der Gemeinde haben für sie, mit ihr und über ihr gebetet, haben gehandelt, wie es hier nach Jakobus 5 steht. Aber die Schmerzen, die verschwanden nicht. Und da wurde ihr in der stillen Zeit ein Gotteswort geschenkt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das hat sie getröstet. Und der sie besuchte, um sie zu trösten, der ging selber getröstet nach Hause. So konnte sie noch vielen eine Hilfe sein. Gott hat sie noch gebraucht als Trösterin in der Gemeinde. Das ist auch eine Gabe, wenn man als Trösterin oder als Tröster in einer Gemeinde leben darf. Aber aufrichten kann auch bedeuten, dass der Kranke die Kraft bekommt, sich auf seinen Tod vorbereiten zu können. Auch das ist Gnade. Wenn man vor dem Sterben noch sein Leben vor Gott und den Menschen in Ordnung bringen kann und dann die feste Gewissheit hat, ich gehe jetzt zu meinem Herrn, ich gehe zu Jesus. Was für eine Stärkung ist das? Was für ein Trost kann das sein für den Kranken, aber auch für die Angehörigen? Und von hier aus können wir zu unserem zweiten Punkt gehen, dem Gebet. Das Gebet des Glaubens vor den Kranken helfen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Erhörung und Erfüllung eines Gebetes. Gott erfüllt sicher nicht alle unsere Wünsche, aber er hört alle unsere Gebete. Er hört unser Gebet und gibt uns das, was am besten für uns ist. Für unser Leben und für unsere Situation, in der wir stehen. Wir kennen sicher alle das Wort, was Gott tut, das ist wohlgetan. Und das ist aber nicht gleich immer einsichtig. Das ist oftmals schwer zu verstehen und schwer zu buchstabieren. Aber damit wir das für uns annehmen können, brauchen wir das Dritte, von dem hier die Rede ist, nämlich Glauben. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und Glauben heißt ja nichts anderes als Vertrauen. Gott vertrauen, dass er keine Fehler macht. Das Gebet des Glaubens lautet, Herr, dein Wille geschehe. Das hat uns Jesus im Vater unser beigebracht. Und das beten wir auch Sonntag für Sonntag. Und das hat er im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung selbst durchbuchstabiert, als er betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Der Wille Gottes hat Jesus nicht vor der Kreuzigung gerettet. Aber er hat ihn durchgetragen. Und das will uns Mut machen, ihr Lieben, zum Gottvertrauen. Ich sagte zu Beginn meiner Predigt, dass man oft hört, Hauptsache gesund. Eigentlich müsste es heißen, Hauptsache ein gesunder Glaube an Jesus. Hauptsache ein gesundes Verhältnis zu Jesus. Denn ein gesunder Glaube, der betet bei Krankheit um Stärkung und um Gottes Hilfe. Aber er überlässt es Gott, wie diese Hilfe dann konkret aussieht. Wir können viel über das Gebet und seine Hilfe auch bei Krankheit reden. Es kommt darauf an, dass wir es tun, ihr Lieben. Und darauf kommt es auch dem Jakobus an. Der Jakobus, der wird oft verkannt. Sogar Luther, der hätte ihn am liebsten aus der Bibel gestrichen. Er nannte den Jakobusbrief eine strohne Epistel, also nichts wert. Aber auch ein Reformator, ihr Lieben, Und auch ein Doktor Martin Luther kann irren. Jakobus ist der Glaubenspraktiker unter den Briefeschreibern des Neuen Testaments. Sein Buch, so schreibt jemand, ist ein hochaktuelles Handbuch zu tätigem Christsein und zu heilender Seelsorge. Und er wollte uns heute dazu Mut machen, was Philipp Friedrich Schiller in seinem bekannten Himmelfahrtslied Christus herrscht als König in die Worte gefasst hat. Gebt ihr Sünder ihm die Herzen. Klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen. Sagt ihr Armen ihm die Not. Wunden müssen Wunden heilen. Heilsöl weiß er auszuteilen. Reichtum schenkt er nach dem Tod. Und wie sagt Jakobus dann am Schluss, das gerechte Gebet, also das Gebet des Menschen, der Gott vertraut, vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und diese Verheißung steht fest, heute wie damals.